Ja, ich bin schon so lange Christ und habe Theologie studiert. Und trotzdem oder zum Glück habe ich manchmal noch diese Aha-Erlebnisse, in denen mir bewusst wird, was Gott ausmacht, wie riesig und wie großartig und überhaupt, wie er so ist. Ein Aha-Erlebnis hatte ich, als ich das Thema für diese Predigt gesucht hatte. Ich fahre mit meinem Mann im Auto an die Ostsee, an die Nordsee war das. Und natürlich läuft dabei Musik im Radio. Ein Lied spricht mich dabei besonders an. Es heißt Same Power. Es geht darum, dass die Kraft, die die Erde erschaffen hat, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns Christen lebt. Natürlich weiß ich das. Aber jetzt beim Hören passiert etwas. Und diese Größe wird mir viel klarer. Und so ist mein Predigtthema geboren, Same Power, oder? Dieselbe Kraft wirkt in uns. Ja, heute geht es um diese Kraft, die in uns wirkt und wozu sie in uns wirkt. Aber machen wir uns zuerst bewusst, Gottes Wirken richtet sich auf uns, die wir glauben. Und das mit einer uneingeschränkten und unvergleichlichen Fülle der göttlichen Kraft. Paulus hat immer wieder versucht, das in Worte zu fassen. Aber ich denke, es lässt sich gar nicht richtig beschreiben, denn wir reden über Gott. Ich lese uns einen Bibeltext, in dem Paulus versucht zu beschreiben, was in uns wirkt. Es ist Epheser 1, 15 bis 23. Epheser 1, 15 bis 23. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu all den Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch und bitte Gott, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welch reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Ja, was ist das für eine Kraft, die in uns wirkt? Was für ein Geschenk hat Gott uns gemacht? Und wozu hat er es uns gemacht? Jeder, der den Heiligen Geist hat, hat dieselbe Kraft in sich, die die Erde geschaffen hat. Dieselbe Kraft, die das Meer geteilt hat. Dieselbe Kraft, mit der Jesus geheilt hat. Dieselbe Kraft, mit der Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen lassen hat. Macht euch das bewusst. Welche großartige, unvorstellbare Kraft wirkt in euch oder könnte in euch wirken? Was meint ihr? Aber wozu haben wir diese unvorstellbare Kraft bekommen? Haben wir diese Kraft bekommen, damit es uns persönlich gut geht oder damit wir uns gegenseitig auferbauen? Damit unsere Beziehung zu Gott gestärkt wird? Für alle diese Dinge haben wir sie auch bekommen, aber nicht in erster Linie dazu. Das ist aus meiner Sicht nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist ein anderer. Diese Kraft, die durch den Heiligen Geist kommt, beziehungsweise der Heilige Geist selbst, ersetzt sozusagen Jesus. Denn Jesus hat ihn an seiner Statt geschickt. Das hat er ja Himmelfahrt versprochen. Und da müssen wir uns jetzt natürlich ansehen, was Jesus gemacht hat und was Jesu Aufgabe gewesen ist. Wozu ist Jesus auf die Erde gekommen? Und wenn wir das verstehen, Wenn wir uns das bewusst machen, dann verstehen wir auch, warum wir den Heiligen Geist haben, wozu der Heilige Geist in uns wirkt. Ja, und jetzt nochmal eine ähnliche Frage: Wozu ist Jesus gekommen? Damit es uns persönlich gut geht? Damit wir Gemeinschaft untereinander haben? Damit die Sünden vergeben werden? Das gehört alles dazu und ist auch alles wichtig. Aber für mich ist der Hauptgrund ein anderer. Jesus ist gekommen, um Gottes Reich auszubreiten. Und wenn der Heilige Geist nun an Jesu Stelle treten soll, dann ist er dazu da, damit wir daran arbeiten und durch den Heiligen Geist gestärkt werden, an Gottes Reich zu arbeiten, Gottes Reich auszubreiten. Ja, schauen wir uns dazu mal den Anfang an. Was haben die ersten Jünger gemacht, als sie den Heiligen Geist bekommen haben? Sie sind rausgegangen, um es Menschen zu erzählen. Der feige Petrus hat vor einer riesigen Menschenmenge gesprochen. Der Heilige Geist hat die Zuhörer erfüllt und es kamen Tausende zu der Gemeinde dazu. Der Heilige Geist hat sich in Kürze enorm ausgebreitet in den Menschen. Und so hat sich auch Gottes Reich in Kürze enorm ausgebreitet. Die Jünger haben die Kraft des Heiligen Geistes genutzt und eingesetzt, um Menschen zu fischen, um Menschen zu gewinnen. Als die Jünger den Heiligen Geist bekommen haben, sind sie nicht zu Hause geblieben, um sich gegenseitig zu stärken, um sich gegenseitig mit den Gaben zu dienen, um alleine Gott anzubeten, um eine reine oder kuschelige Gemeinschaft zu haben. So wie das leider in vielen Gemeinden ist. Ihr seid am Wachsen, ich sehe, ihr seid nicht nur eine kuschelige Gemeinschaft, ihr geht schon raus und ihr ladet Leute ein. Ja, die Jünger sind rausgegangen, sie haben ihren Schutzraum verlassen, sie haben mit Hilfe des Heiligen Geistes Gottes Reich ausgebreitet. Zunächst mit Worten, mit Evangelisation. Und Evangelisation heißt die gute Nachricht weitergeben. Und fast schon automatisch folgten die Taten. Und in den frühen Gemeinden ging es weiter. Die Christen sind rausgegangen. Wo sie auch waren, haben sie evangelisiert. Ob es beim Wäschewaschen war, beim Essen, beim Einkaufen. Ja, sie haben geholfen. Und zwar auf eine Art und Weise, die es früher noch nicht gegeben hat. Und dann haben sie sich in den Hausgemeinden getroffen und gegenseitig ermutigt, gestärkt und Gott gelobt. Die Kraft des Heiligen Geistes treibt die Christen an, Gottes Reich auszubauen, es auszubreiten. Jetzt die Frage, die man manchmal nicht hören mag: Was macht ihr als Gemeinde? Wo und wie baut ihr an Gottes Reich? Das sind keine anklagenden Fragen, sondern nachdenklich machende Fragen. Versteht das nicht falsch. Was machst du als individueller Christ? Wann ist das letzte Mal jemand durch dich zum Glauben gekommen? Wo arbeitest du daran, Gottes Reich auszubreiten? Wo läuft es gut? Wo eher nicht? Ja, und jetzt wollen wir nochmal einen Blick auf die erste Gemeinde in Jerusalem werfen. Wir hüpfen immer so ein bisschen her, von heute zu früher. Hält uns in Bewegung. Ja, wie ist sie in der Apostelgeschichte beschrieben? Das hilft vielleicht noch mehr zu verstehen. Ja, die wichtigsten Merkmale finden wir in der Apostelgeschichte, fast alles in Kapitel 2, 42. Die Gemeinde betet zusammen. Sie teilen und achten aufeinander. Sie leben Gemeinschaft. Sie sind einmütig beieinander. Sie brechen Brot miteinander. Sie loben Gott. Sie ist missionarisch. Sie ist sozial. Sie setzt ihre Charismen, also ihre Geistesgaben ein und vollbringt Wunder und Taten. Sie hat Wohlwollen beim Volk und sie legen Wert auf die Lehre. Ja, was lernen wir über lebendige Gemeinde von den Jerusalemer Christen? Wichtig ist, dass alle Gaben, Fähigkeiten und Interessen zusammengelegt werden. So sind keine einzelnen Gruppierungen mit einem bestimmten Gabenschwerpunkt unterwegs. Zum Beispiel eine Gruppe, die hauptsächlich nur prophetisch arbeitet, eine Gruppe, die die Lehre vielleicht vergisst oder eine Gruppe, die nur die Lehre hat und das Dienen vergisst. Die ganze Vielfalt an Merkmalen, die in der Jerusalemer Gemeinde vorhanden ist und ausgeübt wird, die soll natürlich auch heute in einer Gemeinde gewollt und gelebt werden. Und nicht nur jedes Einzelne, sondern gemeinsam. Denn Denn jedes Merkmal, jeder Schwerpunkt bildet nur einen Teil des Reiches Gottes ab. Und einen kleinen Teil von dem, wie Jesus gelebt hat. Wenn wir aber das Reich Gottes auf dieser Welt ausbreiten wollen, wie Jesus das gemacht hat, weil wir ja den Heiligen Geist bekommen haben, um das Reich auszubreiten, dann müssen wir auch alle Aspekte von diesem Reich Gottes zeigen und den Menschen anbieten. Wir müssen alle Geistesgaben, alle Fähigkeiten zusammenwerfen, alles den Menschen anbieten, nicht nur Lehre anbieten, genauso dienen, Seelsorge, Prophetie, alles anbieten. Wir müssen die Vielfalt, die uns der Heilige Geist bietet, nutzen und freisetzen. Und dazu gehört nicht nur Lehre oder Brotbrechen, sondern alle Merkmale müssen in der Gemeinde einen hohen Stellenwert haben und sollten vorhanden sein. Das ist manchmal schwierig. Also bei uns in der Gemeinde vermisse ich zum Beispiel die Prophetie. Ich hoffe immer noch, dass Gott uns jemanden schickt, der diese Gabe hat. Ja, besonders ist auch an der Jerusalemer Gemeinde, dass sie ganz viel zusammentun. Noch nicht einmal Petrus in der Apostelgeschichte wirklich häufig genannt wird und der wirklich eine besondere Rolle hat, ist ein Einzelkämpfer. Er ist immer in Gemeinschaft unterwegs. Das Recht auf Individualität und das alleine Kämpfen, das, was für viele Menschen heute leider wichtig ist, das ist in einer Gemeinde nicht wichtig. In der Gemeinschaft kann sich aus meiner Sicht auch jeder in seiner individuellen Art einbringen. In seiner Einzigartigkeit kann sich jeder in der Gemeinde einbringen. Es ist nicht wie in anderen Vereinen, wo alle das Gleiche können müssen oder gleich sein sollen, um dazuzugehören. Ich sag mal, ich hätte jetzt Schwierigkeiten, in einem Motorradgang aufgenommen zu werden. In der Gemeinde darf ich so sein, wie ich bin, selbst wenn ich mir die Haare rot oder grün färbe. Hier im Vordergrund steht aber halt das gemeinsame Leben und das Wirken für Gott in Jesu Namen. Unser Lernziel ist das Integrieren jedes Einzelnen in Gemeinschaften, damit jeder dort seine Gaben zum gemeinsamen Wachstum, zur Jüngerbildung und zur Auferbauung einbringen kann. Und im Fokus steht dabei das gemeinsame Ziel, das Reich Gottes auszubreiten und das Anteil geben und teilnehmen am Leben der anderen. Ja, die Jerusalemer Gemeinde war in der damaligen Zeit etwas ganz Besonderes. Ja, und die Art der Gestaltung des gemeinsamen Lebens, des Teilens, des Betens und das alles, das war alles ganz neu. Und für uns ist nun bedeutend, dass wir nicht versuchen, diese Gemeinde zu kopieren, einfach nachzumachen, sondern in unserem Umfeld nach unseren Möglichkeiten zu arbeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel in der Apostelgeschichte lesen, dass ein Beschluss über die Witwenversorgung geschlossen wurde, dann heißt das für uns nicht, dass wir das Gleiche tun sollen. Sondern wir sollen uns in unserer Umgebung umsehen, wo zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit herrscht oder Menschen benachteiligt werden. Und dann genau dort mit unserer Hilfe ansetzen. Die Apostelgeschichte ist somit kein allgemeingültiges Konzept oder eine Anleitung wäre manchmal schön und einfach, aber das ist es nicht. Wir müssen selber überlegen, was zu unserer Gemeinde passt. Sie legt die Grundlagen fest. Die Grundlagen, die in einer lebendigen Gemeinde beachtet werden sollten. Das heißt, welche Merkmale heute auch in einer Gemeinde vorkommen sollten. Ja, und ganz elementar ist dabei, dass die Beziehung der Gemeinde zur Welt geklärt wird und jedem Mitglied bewusst ist, dass er in der Welt lebt. Wie die frühen Christen auch. Wir sind nicht in einer elitären oder kuscheligen Gemeinde, die sich aus der Welt zurückzieht. Denn Jesus hat gebetet, dass wir nicht aus der Welt herausgenommen werden, sondern nur vor dem Bösen bewahrt werden. Wir müssen also wieder lernen, unsere persönlichen Ansprüche und Besitztümer nicht im Herzen zu haben und als Agent der Mission Gottes in dieser Welt zu leben. Ja, ich stelle mir auch so oft die Frage, was würde uns helfen, nicht einfach zu wachsen, also geistlich und auch in der Gemeinde, sondern das Reich Gottes weiter auszubreiten und seine Liebe in die Welt zu bringen. Was würde uns helfen? Ja, schauen wir wieder zur Jerusalemer Gemeinde. Welche Wirkung hatte sie auf die Umgebung? Die Wirkung war größtenteils positiv, also sie hatten ein gutes Ansehen. Es musste auffallen, wie sie sich freiwillig und sozial um die Benachteiligten gekümmert haben. Das hat sonst keiner gemacht. Sie haben ihren Besitz geteilt und Beziehung gelebt. Auch das hat keiner gemacht. Die positiven Auswirkungen wurden aus meiner Sicht auch zum großen Teil positiv aufgenommen. Endlich war mal jemand da, der sich auch um die Benachteiligten kümmerte. Das freundliche Miteinander wirkt einladend. Ihr kennt das bestimmt auch. Warum habt ihr Gemeindewachstum? Warum habt ihr so viele Iraner hier? Das freundliche Miteinander, das wird das sein, was sie sehen, was man als erstes versteht, bevor man die Sprache versteht. Zu den negativen Auswirkungen der Gemeinde gehört, dass sie nicht, wie oft vermutet wird, eine neue religiöse Gruppierung waren. Heißt, sie waren das, aber sie wurden nicht als solche angesehen. Sie galten häufig als Atheisten. Stellt euch vor, die Christen wurden als Atheisten tituliert, denn sie opferten keine Tiere. Was sie in den gemeinschaftlichen Treffen taten, hatte gewisse Ähnlichkeiten mit nicht-religiösen Praktiken. Das ist für heute ja für uns kaum vorstellbar. Die Christen waren ungläubig. Ja, aber auch Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Leib. Auch die ersten Christen waren verschieden begabt und somit aufeinander angewiesen, um das volle Potenzial für die Nachfolge auszunutzen. Ja, ich merke das immer in der Gemeindeleitung bei uns. Ich habe ganz viele Gaben und Fähigkeiten, aber alleine kann ich die Gemeinde nicht leiten. Ich brauche meine anderen Leute dafür. Wir kennen unsere Schwächen, wir kennen unsere Stärken zum großen Teil und wir ergänzen uns. Wir können gut zusammenarbeiten. Und so können wir auch da das volle Potenzial ausnutzen. Und das soll auch für die Nachfolge ausgenutzt werden. Diese gute Gemeinschaft ist auch notwendig, um jeden für seine Gaben freizusetzen und ihm die Möglichkeit zu bieten, wieder neue Kraft zu schöpfen, um dann weiter an Gottes Reich zu bauen. Denn das ist ja ganz wichtig. Man braucht die Gemeinschaft, die Gemeinde ist da, um Kraft zu schöpfen und dann gemeinsam wieder voller Kraft an Gottes Reich zu arbeiten. Und dann denken wir daran, Jesus hat seine Jünger nie alleine losgeschickt. Und ganz besonders ist dabei, dass Jesus sich durch die anderen Mitglieder der Gemeinde um uns kümmert. Jesus kümmert sich durch jeden Einzelnen um dich. Und in so eine Gemeinschaft werden neue Menschen schnell integriert. Das heißt, der Erfolg der Evangelisation wird dann auch nachhaltig gesichert. Es nützt nichts, wenn Menschen durch Evangelisation zum Glauben kommen und hinterher nicht ausreichend betreut werden. In der Jerusalemer Gemeinde finden wir, dass sie aus gegenseitiger Verantwortung füreinander in Gemeinschaft leben und nachhaltig evangelisieren konnten. Da der ganze Leib zusammengearbeitet hat und sich jeder eingefügt hat. Sie haben den Heiligen Geist umfangreich wirken lassen. Ja, die Jerusalemer Gemeinde als Modell für heute, können wir das übernehmen? Sollen wir das übernehmen? Aus meiner Sicht ist es schon sinnvoll, dahin zu sehen, wo alles angefangen hat, sonst hätte ich das auch gar nicht alles erzählt. Und dann müssen wir schauen, wie haben sie Nachfolge gelebt? Warum waren sie erfolgreich und was können wir heute davon übernehmen? Und dabei sollte es wirklich um das Können und nicht um das Wollen gehen. Denn Veränderungen und vielleicht Einschränkungen wollen die wenigsten, auch wenn es möglich wäre. Es soll bei einer Neuausrichtung nicht um individuelle Interessen gehen, sondern um die Interessen Jesu, darum, das Reich Gottes auszubreiten. Darum, die Kraft Gottes wirken zu lassen. Das Wirken zuzulassen und Raum zu geben. Ja, machen wir uns noch einmal bewusst, der Blick in das Neue Testament schenkt uns kein allgemeingültiges Konzept, aber es kann Grundlagen legen und Perspektiven aufzeigen. Ja, was noch interessant ist, den frühen Christen geht es nicht so sehr um das eigene Heil, sodass sie auf vieles verzichten zugunsten der Gemeinschaft und der Nachfolge. Es geht nicht um die Selbstverwirklichung, sondern um die Förderung des Nächsten. Und das sind große Herausforderungen. Verzicht, Leben in Gütergemeinschaft, Leben in einer Gemeinschaft. Aber das ist das, was bei den Jerusalemer Christen als erstes auffällt und meiner Meinung nach auch die größten Auswirkungen auf die Evangelisation hatte. Und auch das können wir Schritt für Schritt lernen, aber ohne den Zwang, so werden zu müssen wie die Jerusalemer. Sondern mit der Aussicht, zu einer Gemeinschaft zu gehören, die im Leben trägt. Die Aussicht, dass ihr jeder zu einer Gemeinschaft gehört, die im Leben trägt und vom Heiligen Geist getragen wird. Ja, die ersten Christen hatten ihren Schwerpunkt im gemeinsamen Leben und in der Ausbreitung von Gottes Reich. Wichtig waren die Gemeinschaft und das Verbreiten der guten Nachricht. Die Arbeit diente nicht zum Anhäufen von Besitz, sondern um das tägliche Leben mit seinen Geschwistern zu meistern und die Bedürftigen zu unterstützen. Und in diesem gemeinsamen Leben wurde Gott verherrlicht und er hat durch die Christen viele Wunder und Heilungen getan. Hier beim Bearbeiten der Apostelgeschichte, da stelle ich mir immer wieder so die Frage, ob wir heute im Vergleich zu den frühen Christen tatsächlich so gesegnet sind, wie wir immer glauben. Es geht uns gut, wir werden nicht verfolgt. Die frühen Christen wurden verfolgt und hatten sicherlich kein gemütliches, angenehmes und sorgenfreies Leben. Heute haben wir mehr als das Herz begehrt und könnten uns materiell viel mehr um unsere Geschwister kümmern. Auch haben wir mehr Freizeit, die wir in der geschwisterlichen Gemeinschaft verbringen können. Wir könnten das dazu nutzen, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Ja, ich erlebe, dass dies alles gemacht wird, aber in einem viel kleineren und häufig auch unverbindlicheren Rahmen. Wundertaten und Heilung geschehen zwar, aber lange nicht in dem Ausmaß, wie es zur Zeit der ersten Christen war, wie es in der Apostelgeschichte berichtet wird. Und zudem werden sie nicht unbedingt öffentlich bezeugt oder in der weltlichen Öffentlichkeit vollbracht. Wann habt ihr das letzte Mal ein Wunder im Fernsehen gesehen oder davon gehört? Ich kann mich da jetzt nicht so dran erinnern. Der Heilige Geist hat damals in einer Weise gewirkt, die für uns doch heute schwer vorstellbar ist, oder? Stellt euch das mal vor, wenn der Heilige Geist heute so wirken würde, wie wir das in der Apostelgeschichte lesen.
Wir sind betrunken.
Das würde mir nichts ausmachen. Ja, wenn ich ehrlich bin, ist es wirklich nur ein kleiner Teil. Es kann nur ein kleiner Teil sein, denn die Kraft hat Jesus von den Toten aufgeweckt. Woran liegt das? Gott ist doch derselbe. Der Heilige Geist hat doch seine Kraft nicht eingebüßt. Geben wir ihm vielleicht zu wenig Möglichkeiten zu wirken? Vielleicht bauen wir zu wenig an Gottes Reich. Vielleicht drehen wir uns zu viel um uns selbst. Also ich möchte diese Kraft des Heiligen Geistes erleben, auch wenn man mich als betrunken bezeichnen würde. Ich möchte das gerne. Ich will an Gottes Reich bauen. Es ist zum Beispiel nicht das Interesse, meine Gemeinde zu organisieren. Ich will mit anderen Christen Gottes Reich bauen. Ich will sie dahin bekommen, dass wir gemeinsam an Gottes Reich bauen. Das ist ziemlich schwer. Aber dafür ist Gemeinde da. Und das kann ich und das soll ich auch nicht alleine machen. Also ich alleine mit uns als Gemeindeleitung versuchen, Gottes Reich zu bauen, das geht nicht. Ich brauche meine Gemeinde und ich muss meine Gemeinde dazu bewegen, dass ihr mitmacht. Und auch ihr habt diese Gemeinde, um es gemeinsam zu tun. Und auch ihr könnt es nur gemeinsam. Es klappt nicht, wenn nur 2, 3 Leute vorangehen. Und ich kann euch nur einladen, macht mit, es lohnt sich immer. Entdeckt diese Kraft, die in euch wirkt. Es kann eigentlich nichts schiefgehen. Gebt der Kraft des Heiligen Geistes eine Chance. Amen.